Hallo.
Einsprechen, einsprechen. 1, 2, 3. Babi Bubo.
Voll das gute Intro, glaube ich. Movie Magic. Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Filmliebhaber und alle, die sich irgendwie hierher verirrt haben. Ihr seid bei Mano Movie Magic und bei mir ist
Juli Dala.
Sehr schön, dass du es wieder zu mir geschafft hast heute in diesem wundervollen Podcast. Über was wollen wir heute sprechen?
Na, Anlass entsprechend wollen wir über Weihnachtsfilme sprechen. Und dieses Jahr ist Weihnachten ja etwas anders als die letzten Jahre.
Das stimmt merkwürdigerweise.
Man kann sich vielleicht nicht mit ganz so vielen Liebsten treffen, wie man das normalerweise gerne möchte. Es gibt keine Weihnachtsmärkte und Weihnachtsshopping sieht dieses Jahr auch ein ganz kleines bisschen anders aus. Und wir versuchen zusammen mit unseren Freunden, dem Hallo-Freunde-Netzwerk, Weihnachtsstimmung zu verbreiten.
Ja, und da haben wir schon ein paar Aktionen gemacht. Und eine dieser Aktionen ist jetzt dieser wundervolle Podcast, in dem wir uns einfach darüber unterhalten wollen. Was sind denn unsere liebsten Weihnachtsfilme? Und ich habe überlegt, suche ich mir da extra Filme raus, die keiner auf dem Schirm hat, die super, super underrated sind. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, ich glaube, ich habe mir einfach die absoluten Klassiker rausgesucht.
Ich glaube auch, zu Weihnachten ist es einfach der Klassiker. Weihnachten ist ziemlich, ziemlich fest vorgegeben, wie Weihnachten zu sein hat. Das mögen die Leute und genau das wollen die Leute und das geben wir den Leuten.
Und das funktioniert ja auch.
Genau.
Und das, was auch wieder funktioniert, ist, wie du unser Set zurecht gemacht hast. Denn wenn es hier zwischendurch ein bisschen schlurft und schnurpst, dann könnte es sein, dass wir uns ein bisschen von dem Weihnachtskakao und von den Weihnachtsplätzchen gönnen, die hier auf dem Tisch stehen.
Ja, vielen Dank übrigens, Fotos made by Mene, für diese leckeren Weihnachtskekse, die wir bekommen haben. Nicht zu viel, um uns nicht satt zu essen, aber schon mal ein bisschen für eine leckere Kostprobe.
Hashtag not sponsored. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ah, dieser Kakao. Sehr gut. Schön, wie wollen wir das Ganze gestalten? Willst du einfach anfangen mit einem deiner Top-Filme?
Oh, ich weiß überhaupt gar nicht, mit welchen Filmen ich so grundsätzlich anfangen soll. Ich habe mir super viele aufgeschrieben, die ich extrem gerne zu Weihnachten gucke.
Ja.
Und die mich instant in Weihnachtsstimmung versetzen.
Erstmal, gibt es bei dir, hast du jetzt bestimmte Filme, die du guckst und guckst du die lieber? Und sind es andere Filme als die, die du als Kind geguckt hast? Oder sind es immer noch die gleichen, weil dieser Nostalgiefaktor dann noch mit reinspielt?
Ich glaube, es ist der Nostalgiefaktor und es sind die gleichen. Ist, wie gesagt, keine überraschenden. Vielleicht gucke ich jetzt ein bisschen weniger amerikanische Weihnachtsfilme.
Weniger?
Also, ich habe früher zum Beispiel gerne Versprochen ist Versprochen geguckt.
Ja.
Das wäre jetzt nicht mehr mein Favorite-Weihnachtsfilm. Ja, oder Santa Claus, was meine Mutter total mag mit Tim Allen. Ist auch nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm. Es ist mir ein bisschen zu amerikanisch.
Ja, das stimmt. Ja, gut. Nicht zu viel. Vielleicht
haben wir das sind nicht die Filme, die hier besprochen werden.
Naja, wer weiß. Weißt du nicht, was ich für Filme auf meiner
Liste habe? Das stimmt.
Von daher?
Es würde mich sehr wundern, wenn es Versprochen ist, Versprochen ist. Aber es ist mit Arnold Schwarzenegger eigentlich auch schon wieder gut.
Stimmt. Das war, als er diese Actionfigur holen wollte?
Nein, genau, er hat seinem Sohn Jamie versprochen, das begehrteste Spielzeug ever zu Weihnachten zu besorgen. Und dann schafft das aber irgendwie nicht, das rechtzeitig zu besorgen. Und dann gibt es einen übelsten Fight mit einem Postboten, der das Geschenk auch fürs Kind will. Und im Prinzip geht es darum, dass der Vater vergessen hat, dieses Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn zu besorgen, weil er eigentlich nur ein Geschäftsmann ist und der Haussegen hängt schief und es geht um Krieg und Konsum. Wunderschön weihnachtlich.
Okay.
Okay, eigentlich ist der Film doch ziemlich geil.
Okay, fang doch mit einem Titel auf deiner Liste an.
Okay, ein Film, der mir sofort eingefallen ist, als ich daran gedacht habe, welchen Film ich hier vorstellen möchte, ist Hook von 1991.
Okay, das überrascht mich gar nicht.
Spielberg.
Spielberg.
Spielberg. auch sehr weihnachtlich.
Der
Spielberg. Ist einfach so eine schöne, pompöse Kulisse. Weihnachten spielt auch eine Rolle. Es handelt rund um die Weihnachtszeit, abgesehen davon, wenn man dann in Nimmerland ist. Ach ja, und es ist eine Nacherzählung oder ein Sequel zu Peter Pan. Die Peter Pan-Geschichte selbst ist auch mit in dieser Welt integriert. Also es gibt die Geschichte von James Matthew Barry geschrieben, aber es ist quasi wirklich passiert. Und Peter Pan ist am Ende in London geblieben, weil er sich in die Enkelin von Wendy verliebt hat. Und hat Kinder bekommen, hat komplett vergessen, wie seine Zeit in Nimmerland war. Und dann kam Hook und hat wiederum seine Kinder gekidnappt und er muss sie zurückholen. Und er hat aber komplett vergessen, dass er Peter Pan ist und dass er fliegen kann und all die schönen Dinge, die er mit den verlorenen Jungs in Nimmerland erlebt hat. Genau, und er muss dann auch nach Nimmerland reisen und dort alles wieder erlernen, hat dort Hilfe von Tinkerbell. Ja, und es ist einfach bezaubernd. Also so wie man sich einen Steven Spielberg-Film vorstellt, pompöse Kulissen, pompöse Kostüme, ein unfassbar guter Robin Williams und ein unfassbar guter Dustin Hoffman als Captain Hook. Richtig, richtig toll.
Das stimmt. Also selbst mir, ich hatte den Film nicht mehr so gut in Erinnerung und als wir den dann geguckt haben, konnte ich nachvollziehen, warum du den gut findest und ich glaube, dass ich den auch gut fand damals. Ich hatte es nur nicht mehr so gut in Erinnerung. Und es gibt ja auch viele, die sagen, also das ist einer der besten Filme, die Robin Williams gemacht hat und dann gibt es aber auch andere, die überhaupt verschweigen, dass es diesen Film überhaupt gibt oder das leugnen. Was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, weil er schon ein bisschen, ein bisschen over the top ist teilweise.
Also das stimmt, er ist sehr, sehr musical-lastig, obwohl keine einzige Musical-Nummer drin vorkommt, aber man merkt, dass das vorher mal geplant war für den Film. Und er wirkt so ein bisschen, als ich es mir so durch den Kopf gehen hab lassen, wie diese Abenteuerfilme, diese wirklich alten, wo die Helden in Strumpfhosen durch die Gegend hüpfen.
Er hat ja auch Robin Hood Outfit schon an, von daher passt das ja sogar.
Ja, so ein bisschen. Also es wirkt alles irgendwie sehr, sehr alt. Und kulissenartig und eben pompös. Es ist unwahrscheinlich schön und dann gibt es auch noch den John Williams Score, was ja irgendwie auch nochmal jeden Film auf ein Next Level hebt. Das ist echt toll. Also John Williams wird hier eventuell bei einigen meiner Filmfavoriten auftauchen.
Ich merke schon, warum den Film zu Weihnachten? Also ich merke schon, es ist kein klassischer Weihnachtsfilm, oder?
Ja, aber Peter Pan ist Peter Bunning geworden und ein amerikanischer Geschäftsmann. Also er lebt mit seiner Familie in Amerika und fliegt zu Großmutter Wendy, die ihren 90. Geburtstag zu Weihnachten feiert. Und da fliegen sie zurück nach London. Erstmal ist London irgendwie schon allein sehr, sehr weihnachtlich. Und ja, aber das ist letztendlich die Rahmenhandlung. Alle besuchen Wendy zu Weihnachten und dann werden die Kinder gekidnappt.
Ach, der spielt also zu Weihnachten. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Okay.
Naja, es ist jetzt halt nicht der Hauptplot der Geschichte.
Ja, das stimmt.
Total erwähnenswert, wenn mich nicht alles täuscht, ist, dass Dustin Hoffman, also Hook und Smee, ich weiß leider nicht, wer Smee spielt, aber es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gewählt als Schauspieler für die Rolle des ersten Mats. Es ist nicht der erste Mat, aber Hooks Best Buddy. Die spielen die Rolle wohl subtil homosexuell.
Oh.
Was irgendwie auch nett ist.
Ja, ungewohnt vor allem zu der Zeit.
Genau. Also und auch nicht übertrieben. Also irgendwie auch sehr nuanciert. Ja, und ich mag den Film einfach unglaublich gerne. Es ist der Nostalgiefaktor, ist das Setting, die bildgewaltig und macht einen so kuschelig.
Also ein schöner Weihnachtsfilm für dich, den du gerne um die Weihnachtszeit
genau
auch schaust. Ja, ich komme mal mit dem Gegenteil um die Ecke, denn es ist ein Weihnachtsfilm, der eigentlich ein Anti-Weihnachtsfilm ist und bei dem ich, also als wir uns gesagt haben, dass wir diesen Podcast hier machen wollen und wollen über Weihnachtsfilme reden, hatte ich den als allererstes im Kopf, obwohl es für mich jetzt nicht der typische Film ist, den ich zu Weihnachten gucke. Es ist der Grinch aus dem Jahr 2000 mit Jim Carrey in der Hauptrolle.
Auch passend, ja.
Und ist ja eher ein Anti-Weihnachtsfilm, weil der Grinch ja eher keinen Bock auf Weihnachten hat. Es ist jetzt auch nicht unbedingt, ich glaube, wenn ich mir den heute nochmal anschauen würde, ist er nicht sonderlich gut gealtert und ich würde ihn vielleicht nicht mehr in die Liste nehmen. Aber da schwingt sehr viel Nostalgie auf jeden Fall mit dem Film. Und ich glaube, einige unserer Hörer haben den auch gesehen und können das nachvollziehen. Letztendlich geht es ja, ich weiß nicht, ob ich die Story noch groß jemandem erklären muss, aber es geht ja darum, dass der Grinch aufgrund seiner Kindheitserinnerungen nicht mehr die beste Einstellung zu Weihnachten hat und deswegen allen anderen auch das Fest verderben will und deswegen in das Dorf hinabsteigt von seiner Höhle, in der er wohnt. Also der Grinch ist dieses grüne Wesen. Hast du den Film mal gesehen?
Ich weiß auf jeden Fall, worum es geht, grob. Gesehen habe ich den nie. Okay,
aber du weißt, wenn du den Grinch hörst, weißt du ungefähr, wie das Wesen aussieht.
Und es ist aber eine Geschichte von Dr. Seuss, oder?
Genau, es ist von Theodore Seuss. Geissner hieß der, glaube ich. Und der hat ja ursprünglich hieß die Geschichte, wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. 1957 hat er die Geschichte geschrieben. Und die sagt eigentlich auch alles aus, weil der Grinch hat keine Lust, dass die anderen, wenn er keine Lust auf Weihnachten hat, sollen die anderen gefälligst auch keine Freude haben und fängt an, die Geschenke zu stehlen aus dem Dorf, wo er dann hinstiefelt quasi. Und im Laufe des Films natürlich erweckt ihn der Geist von Weihnachten und ich verrate mal nichts zum Ende, aber wenig überraschend hat es ein Happy End, diese Weihnachtsgeschichte. Also ja, gab es mittlerweile auch nochmal eine Neuverfilmung, so ein Animationsfilm vor 2 Jahren, 2018 kam der raus. Und ursprünglich basiert das Ganze auf einem Zeichentrickfilm, der 1966 schon rauskam. Ja, aber ich kenne tatsächlich nur die 2000er-Verfilmung. Hat mich aber, also war direkt die erste Erinnerung, die ich hatte. Die erste Assoziation, genau.
Findest du, dass man spoilern kann bei Weihnachtsfilmen, wenn man die jedes Jahr aufs Neue schaut?
Wenn sie so alt sind, schon. Wenn wir jetzt über neuere reden, die in den letzten 2 Jahren rauskamen, vielleicht nicht.
Du meinst andersrum. Wir können... Ach so.
Dann können wir vielleicht nicht drüber reden.
Ja,
nicht
okay. Also, weil ich glaube, ich habe keinen besonders neuen Film dabei.
Ich auch nicht, aber...
Filme, die wirklich seit Jahrzehnten zu den Klassikern zu Weihnachten gehören. Ja, okay. Ich wollte es nur wissen, weil...
ich denke, das ist kein Problem.
Ich glaube, ein Film hat es geschafft, einen Kultstatus zu erreichen, wenn der Titel des Films oder der Titelheld zu einem geflügelten Wort geworden ist. Also beispielsweise ein Weihnachtsgrinch sein. Da weiß ja wirklich jeder, was gemeint ist. Das sind übrigens nicht die Leute, die wir heute ansprechen wollen. Es geht hier wirklich um die, die sich vollends in Weihnachten reinfallen lassen möchten und deswegen alle Filme gucken wollen.
So wie du zum Beispiel, die ja heute schon voll im Dekorationsmodus war und hier alles hergerichtet hat.
Ja, genau. Und dabei hätte ich mir natürlich auch ganz, ganz toll 3 Haselnüsse für Aschenputtel angucken können. Der Aschenbrödel.
Klassiker, ich wusste, dass du den auf die Liste nimmst, deswegen habe ich ihn nicht aufgeschrieben.
Ja, der ist von 1973 und von Vaclav Volicek regisiert.
Klingt gut.
Bin mir nicht ganz sicher bei dem Namen. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich werde mich trauen, es zu sagen.
Ich werde auch versuchen, alles auszusprechen, was ich recherchiert habe.
Ich glaube, eines der absolut weihnachtsartigsten Motive findet sich in diesem Film wieder, das Schloss Moritzburg bei Dresden. Das ist quasi die Kulisse schlechthin, die man sich so zu Weihnachten vorstellen kann, mit dem ganzen Schnee und ein schöner Pilgerort für alle Nicht-Weihnachtsgrinche. Es ist eine deutsch-tschechische Produktion, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, wobei aber das hättest du wahrscheinlich gleich noch erzählt, diese Weihnachtskulisse ja eigentlich gar nicht zustande gekommen wäre. Weil der Film...
im Sommer spielen.
Genau, sollte ursprünglich im Sommer spielen.
Also es sollte ein Sommerfilm werden, aber die DEFA hat darauf plädiert, dass es bitte im Winter spielt, weil sie im Sommer einfach schon so voll waren mit Produktionen. Und im Winter hat es aber nicht geschneit, deswegen hat man künstlichen Schnee geordert. Richtig, richtig, richtig viel. Und der bestand zum Großteil aus Fischmehl, weswegen das Set extrem eklig gerochen hat.
Oh, das klingt lustig.
Weihnachtlicher Funfact.
Okay.
Auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Ist ein bisschen wie Olivenessen. Also man muss, glaube ich, 100 Mal diesen Film gesehen haben, um zu sagen, ja, das ist echt ein weihnachtlicher Kultklassiker.
Ich kann mir eher vorstellen, dass es andersrum ist, weil ich glaube, ich musste den jetzt zu oft sehen mittlerweile, weil... Wahrscheinlich musste den jeder schon so oft sehen.
Ich habe ihn einfach nicht so oft gesehen.
Ja, doch. Er läuft ja wirklich jeden Tag zur Weihnachtszeit. Also vom 1. Dezember bis zum 24. mindestens 1 bis 2 Mal am Tag. Und da erwische ich, also egal, ob ich mir jetzt vornehme, den zu schauen oder nicht, ich erwische auf jeden Fall einmal von diesen ganzen Schnipseln, die ich jedes Mal sehe, einmal den vollständigen Film.
Es ist einfach super schön. Und man hat einen Ohrwurm die ganze Weihnachtszeit entlang.
Ja. Ich verstehe das schon und viele sagen es ja auch, dass das für sie der Klassiker ist. Für mich jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube, weil der einfach so oft kommt. Das ist so wie Last Christmas, würde ich auch nicht als mein Favorite Weihnachtslied nehmen.
Ja, das ist ja auch nervig, aber der Film ist schön.
Also, Last Christmas ist ein gutes Lied. Es läuft nur zu oft. Das ist das Problem.
Vielleicht einigen wir uns darauf. nicht der gleichen Meinung zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Und
na gut.
80 Millionen Menschen können sich nicht irren in Deutschland.
Das kann sein.
Und auch noch im restlichen Europa. Es ist nämlich ein Weihnachtsfilm in sehr, sehr vielen Ländern.
Mhm.
Ja.
Ach so, ich dachte, du nennst mir noch eine Zahl.
Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 1, 2, 3. Finnland ist dabei.
Ja. Also in, nicht nur in Deutschland ein Klassiker, sondern auch
genau.
überall sonst. Was aber ja auch noch ein ziemlicher Klassiker ist, ist A Christmas Carol, beziehungsweise eine Weihnachtsgeschichte. Hast du auch auf der Liste?
Na klar.
Natürlich, okay, dann haben wir doch schon eine Übereinstimmung. Davon gibt es ja nun sehr viele unterschiedliche Verfilmungen.
Unfassbar viele, ja.
Ich habe mir jetzt mal 2 aufgeschrieben. Die
mal sehen, ob das die gleichen sind, die ich mir rausgesucht hätte.
Vermutlich. Zum einen ist es die 1988 gedrehte Verfilmung mit Bill Murray, Die Geister, die ich rief. Ich glaube, das ist für unsere Generation die klassischste Version, weil die halt im Kindesalter im Fernsehen lief. Und Bill Murray ist einfach Bill Murray, also da kommt man schwer dran vorbei. Und die zweite, die ich mir rausgesucht habe, ist von den Muppets.
Ja, ganz genau.
Genau, 1993 mit unter anderem Michael Caine, der hier den Ebenezer Scrooge spielt.
Und sehr gut.
Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Umsetzung. Und zum Die Geister, die ich rief, auf jeden Fall im Kindesalter endlos oft gesehen, ständig, wenn das irgendwie um die Weihnachtszeit lief. Es war, ja, hat vielleicht auch ein bisschen meine Liebe zu Horrorfilmen mitgeprägt, weil es schon sehr gruselig war zwischendurch. Und vermittelt, ja, also ist wirklich einfach eine klassische Weihnachtsgeschichte, die immer mal aufgeführt wird, wenn man zu Weihnachten sich irgendwie Stücke anguckt und sowas und ja auch gerne verfilmt wird auf jeden Fall.
Genau, es geht um den habgierigen Geschäftsmann oder geizigen Geschäftsmann Mr. Scrooge, der durch 3 Weihnachtsgeister die Liebe und den Sinn der Weihnachten erkennt.
Ja, der Geist der Zukunft, der Geist der Vergangenheit. Nee, der Geist der vergangenen Weihnacht.
Genau.
Der Geist der diesjährigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. So rum war es.
Korrekt.
Der Geist der zukünftigen Weihnacht in diesem Film wurde verkörpert von Carol Kane. Und da gab es ja eine Szene, in der sie Bill Murray an der Lippe ziehen sollte, weil das so im Drehbuch stand, weil er sich mal wieder nicht gut betragen hat. Und tatsächlich hat sie ihn so doll an der Lippe gezogen, dass Bill Murray Hämatome gekriegt hat an der Lippe und erstmal einen Drehstopp eingelegt werden musste, bis seine Lippe wieder verheilt ist. Also da hat man wirklich alles reingelegt ins Acting.
Es ist aber auch merkwürdig, jemanden an der Lippe ziehen als...
Es ist merkwürdig, ja, aber es passt zu dem Film einfach. Okay. Also die Szene passt auch wunderbar rein in diese ganzen Sachen. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass im Hintergrund relativ oft das Plakat Free South Africa zu lesen ist. Und das hat irgendwie den Hintergrund, dass Südafrika damals noch unter der Herrschaft des Apartheid-Regimes stand und man mit dem Film auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen wollte. Und deswegen... Wenn ihr den das nächste Mal seht, könnt ihr mal darauf achten, dass im Hintergrund sehr oft irgendwo ein Plakat oder irgendwas hochgehalten wird mit Free South Africa. Genau, als letzten Funfact, den ich mir noch aufgeschrieben habe.
Mhm.
Der Hund, der dort mitspielt bei Die Geister, die ich rief, ist tatsächlich ein und derselbe Hund, der auch bei Eine schrecklich nette Familie mitspielt. Der spielt dort den Buck und das ist somit ein Film- und serienübergreifender Tierdarsteller, der es geschafft hat in seinem Leben, der ist ganz groß rausgekommen.
Wahnsinn.
Was ist noch groß rausgekommen auf deiner Liste?
Okay, ich habe überlegt, das ist ja ein Film, den du, glaube ich, noch nie zu Weihnachten gesehen hattest, bis vor 2 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht.
Den habe ich auch auf meiner Liste.
Es ist die Feuerzangenbowle.
Sehr gut, die ist richtig groß rausgekommen.
Genau, von 1944. In der Hauptrolle ist Heinz Rühmann. Und man könnte den Film so beschreiben, wie ich glaube, der erste Satz aus dem Film selber ist. Dieser Film ist ein Loblied auf die Schule, aber es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt. Es geht letztendlich um Hans Pfeiffer, der ein Autor ist und sich unterhält mit seinen Autorenkollegen bei einer Runde Feuerzangenbowle über die alte,
als Autor.
Richtig, über die alte Schulzeit. Das heißt, seine 3 Freunde unterhalten sich darüber, was sie alles erlebt haben und was für Streiche sie gespielt haben. Und Heinz Rühmanns Charakter wurde in einer Privatanstalt erzogen und hat deswegen solche Sachen überhaupt niemals erfahren. Kurzum beschließt er, sich ein alter Ego zuzulegen und sich wieder auf der Oberprima einzuschreiben und erlebt dort allerlei Unmöglichkeiten.
Auf der Oberprima?
Ich glaube, das ist das, was genannt wird im,
okay,
im Film.
Ist so eine Art Gymnasium?
Ist halt die Oberstufe.
Ja, okay, irgend sowas. Hm. Ja, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass Heinz Rühmann, der hatte ja nun, also er war nicht alt, aber er war nun kein Oberschüler mehr, das hat man ja irgendwie schon gesehen. Und tatsächlich verkleidet er sich ja dann trotzdem und mischt sich da unter seine Kumpanen.
Ja, also
unter
das müsste im Prinzip ein 16-, 17-jähriger Charakter sein.
Sollte er eigentlich sein, naja.
Aber damit steht er eigentlich in der Tradition all dieser Filme, in denen sich irgendwie 30-plus-Jährige wegen welcher Dinge auch immer wieder an die Schule wagen müssen.
Das ist eigentlich so eine frühe Version von 21 Jump Street.
Ganz genau. Darauf wollte ich letztendlich hinaus. Oder Ungeküsst, wo Drew Barrymore, glaube ich, wieder als 16-Jährige irgendwie an die Schule zurückkommt. Also all diese Filme sind eindeutig so, dass es definitiv keine Jugendlichen mehr sind. Auf der anderen Seite sind die Jugendlichen in diesen ganzen Highschool-Komödien ja auch immer schon ziemlich alt. Da fällt es dann nicht auf, wenn dann doch nochmal ein 30-Jähriger oder eine 30-Jährige dazukommt.
Vielleicht ist das ja der erste Film, der das tatsächlich ins Rollen gebracht hat, dass ältere Menschen sich wieder unter jüngeres Volk mischen. Also ich habe den tatsächlich vor 2 Jahren erst gesehen und war vorher, ich kannte den Titel Feuerzangenbowle, war dem jetzt nicht so zugetan, weil 1944 ist ein alter Film, ist wirklich ein krasser alter Schwarz-Weiß-Film.
Ist auch ein interessantes Datum, also nicht das Datum, sondern
auf jeden Fall
Jahr der Veröffentlichung.
Genau. Und hat halt so, ich glaube, in unserer Generation so ein bisschen den Verruf, nicht so dolle zu sein, wenn es halt schwarz-weiß ist so ungefähr, weil es sind halt nicht so die aktuellen Sehgewohnheiten. Also alles, was vor 2000 ist, ist teilweise schon schwierig.
Für unsere Peer.
Ich will da mal niemanden ansprechen. Also nicht dich, aber... ich kann den tatsächlich nur empfehlen. Sollte man sich einfach tatsächlich, sehr oft tatsächlich... Tatsächlich einfach mal ältere Filme angucken, von denen einem immer gesagt wird, die sind echt gut. Dann soll man das vielleicht einfach mal machen und dann für sich festlegen, ja, stimmt, oder nö, vielleicht doch nicht so. Mhm. Also Casablanca steht auch noch auf meiner Liste und schlägt vielleicht in eine ähnliche Kerbe.
Ich glaube, das erste Mal so richtig bewusst habe ich den gesehen, als ich mit Carlotta an der Universität studiert habe. Und eine Tradition bei sehr vielen Universitäten ist die Weihnachtsvorführung in einem Hörsaal. Mhm. Man verkauft dort oder man trinkt dort Glühwein und guckt sich den Film an. Und es ist einfach unfassbar lustig.
Ja.
Je betrunkener man wird,
umso
besser wird der Film auch.
Also ähnlich wie bei The Room, wenn man den in der Öffentlichkeit schaut. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Der hat ja auch Kultpotenzial oder Kultstatus mittlerweile schon. Und nebenbei betrinken ist natürlich nicht verkehrt bei einem Film, bei dem es ums Trinken geht. Als nächsten Film, ich würde den übrigens unglaublich gern nochmal schauen dieses Jahr, die Feuerzangenbowle, den können wir uns gerne wieder anschauen. Genauso wie ein Film, den ich auch gern jedes Jahr zu Weihnachten schauen würde, das ist nämlich Das letzte Einhorn.
Hm.
Du auch aufgeschrieben?
Gerade eben, als ich recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass der Wikipedia-Artikel zu Das letzte Einhorn schon lila hinterlegt war.
Ah, ja.
Und da ging ich dann davon aus, dass du anscheinend bereits den Artikel gelesen hattest.
Genau. Also ich wusste gar nicht, dass das auf einem Roman basiert, 1968 geschrieben und dann 1982 verfilmt. Ich glaube, ich kann die Geschichte nicht so wirklich gut zusammenfassen, weil ich den Anfang des Films sehr selten gesehen habe. Ich habe immer den nur im Fernsehen gesehen und dann zufällig und dann lief halt immer schon 10, 15 Minuten liefen schon. Deswegen, ich glaube, am Anfang erfährt das Einhorn, dass es das letzte Einhorn ist oder das eins der wenigen, die noch in dem Wald leben.
Ja, es ist schon das letzte Einhorn, wie der Titel sagt. Alle anderen Einhörner sind vom
roten Stier.
Genau, zusammengetrieben wurden und eingesperrt wurden.
Das habe ich mir jetzt zusammengelesen oder zusammengereimt nach dem, was ich schon weiß über den Film, weil ich glaube, den Anfang habe ich wirklich noch nie gesehen. Deswegen dieses Jahr vielleicht mal endlich mal anschauen von vorne bis hinten.
Naja, und der Soundtrack ist natürlich auch bombastisch zu dem Film.
Ja, der hängt einem dann auch noch 2 Wochen danach noch im Ohr rum. Und das Studio, das Animationsstudio Topcraft, was den Film produziert hat, ist aus dem ist später das Studio Ghibli hervorgegangen.
Ach, also, guck an!
Die sehr frühen Zeichenanfänge des Studio Ghiblis kann man dann in dem Film bewundern.
Mhm.
Ist echt schön.
Ja, ganz anders als die Filme, die wir vielleicht bisher besprochen hatten, habe ich sagen wir mal, eine Kategorie Filme aufgeschrieben gehabt, die normalerweise so gar nicht meins ist, aber zu Weihnachten geht das schon. Ich würde das jetzt so als romantische Komödien quasi
Ja,
zusammenfassen.
ja, ja.
Und das wäre tatsächlich
Tatsächlich
Liebe.
Liebe, natürlich.
Und Bridget Jones, aber auch die zauberhafte Welt der Beatrix Potter.
Würdest du auch sowas wie Eine schöne Bescherung oder Santa Claus? Eine schöne Bescherung, also der Film mit Tim Allen, wo er zum Weihnachtsmann wird, oder der mit Chevy Chase,
Wie
damit
das?
reinzählen? Sind keine Liebes.
Nee, das sind einfach weihnachtliche Komödien. Genau. Ich meine jetzt so, bei Tatsächlich Liebe geht es ja nun wirklich um Liebe und zufällig spielt das alles zu Weihnachten und alle kommen zusammen. Grundsätzlich sind das ja so episodenhafte Geschichten und alle Charaktere sind miteinander verwoben. Und ich würde das Ganze beschreiben wahrscheinlich mit schön, seicht und Colin Firth. Genauso würde ich auch Bridget Jones beschreiben. Ja, Bridget Jones basiert ja auf einem Film auf einem von Buch von Helen Fielding und ist eine Adaption von Stolz und Vorteil. Deswegen kommt da auch Mr. Darcy oder Mark Darcy vor, der Love Interest des Films. Im Prinzip die Person, mit der Bridget Jones Mutter sie verkuppeln möchte, denn sie ist 30 und immer noch Single und hat ihr Leben gefühlt nicht auf die Reihe bekommen. Das ist eine sehr moderne Adaption zu dieser Zeit gewesen und hat quasi auch so einfach das Single-Leben dargestellt. Wie es eben damals so war, wenn man einen AB hatte und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es damals so war, Single zu sein in den 90ern. Aber es ist auf jeden Fall echt schön, schön seicht und sämtliche britische Schauspieler spielen mit.
Ja, und es ist letztendlich eine Liebesgeschichte, die sich aus einem Klassiker, einem vorherigen Klassiker quasi entsponnen hat. Wenn es jetzt auf Stolz und Vorteil so ein bisschen beruht,
Es ist wirklich
könnte
eine
man
moderne
also
Nacherzählung,
sagen,
ja.
es ist das 50 Shades of Grey seiner Zeit. Kurze Denkpause.
Bin mir nicht sicher, ob ich Jane Austen in eine Kategorie mit 50 Shades of Grey tun möchte.
Nee, nee, ich meine, Bridget Jones ist das 50 Shades seiner Zeit. Dann wäre Stolz und Vorurteil das Twilight seiner Zeit. Ich komme deswegen darauf, weil wir ja gerade festgestellt haben, Bridget Jones ist aus der Entstehungsgeschichte von Jane Austen hervorgegangen, von Stolz und Vorurteil hervorgegangen. Und 50 Shades of Grey ist halt aus Twilight hervorgegangen, aus der Vorgeschichte.
Ich würde vielleicht eher sagen, es ist.
Ich habe einfach Liebesgeschichte mit Liebesgeschichte
Ach so.
verglichen.
Dann würde ich trotzdem eher König der Löwen und Hamlet zusammentun und da so eine
Na gut. Vielleicht
Allegorie entwickeln, Allegorie oder
ich bin halt nicht der
Parallele.
Allegorienmeister. Okay, dann komme ich mal noch zu meinem letzten Film, denn ich glaube, ich würde einige unserer Hörer würden sich beschweren, einer ganz im ganz Besonderen, wenn ich den nicht nennen würde, denn es ist, glaube ich, der Klassiker, den jeder auf jeden Fall mal sieht zu Weihnachten. Das ist Kevin allein zu Hause. Spielt zu Weihnachten, wird immer zu Weihnachten gesendet, ist ein absoluter Klassiker, ist lustig, es ist Gewalt mit im Film, der darf natürlich nie fehlen in so einer lustigen Kinderkomödie. Und ja, also es ist einfach fantastisch, ist auch jetzt immer noch gut. Macaulay Culkin ist nie aus dieser, also ist bis heute immer noch fest mit Kevin allein zu Hause verknüpft, ist dieses Image nie losgeworden, aber vielleicht auch nicht das schlechteste Image, was man haben kann.
Ist auf jeden Fall total spannend, wie so eine Intruder-Horror-Geschichte für so ein Kind zu so einem schönen Familienfilm geworden ist. Du hast von Gewalt gesprochen. Es ist ja wirklich, eine ganze Menge davon. Ja, da fliegen ja Bügeleisen auf jemanden drauf
Ja, es ist ja
und
nicht nur körperliche Gewalt, es ist ja auch psychische Gewalt,
ganz genau.
auch für die Schauspieler, weil dem Schauspieler von Marv, ich glaube Marv ist es, Daniel Stern, dem wurde ein Tarantel ja aufs Gesicht gesetzt. Und wenn man sich jetzt nochmal an die Szene zurückerinnert, es ist tatsächlich eine echte Tarantel, die ihm da aufs Gesicht gesetzt wurde. Und der Schauspieler hat vorher zugestimmt, für genau einen Take sich diese Tarantel aufs Gesicht setzen zu lassen. Das heißt, wenn die nichts geworden wäre, dann wäre auch nichts weiter passiert.
Das ist natürlich auch gerade für dich eine Horrorvorstellung.
Also da hätte ich, glaube ich, meinen Job gekündigt an dieser Stelle. Da wäre ich vielleicht nicht so weit gegangen.
Sehr weihnachtlich finde ich ja, wenn es gibt da so eine Szene, da ist Kevin in der Kirche und bounded zum ersten Mal wirklich mit dem gruseligen Nachbarn. Und dann muss er ganz, ganz schnell nach Hause zurückrennen, weil er muss ja noch essen, bevor der Heilige Abend beginnt.
Genau.
Und zu dem Zeitpunkt kommen eben die zwei Einbrecher. Das weiß er, ich weiß nicht mehr warum, aber er
Harry
weiß es auf jeden
Marv,
Fall.
Marv, a.k.a. die nassen Banditen.
Oder die klebrigen Banditen.
Die klebrigen Banditen.
Und er rennt nach Hause und plötzlich erklingt ein Chor und es kommt Carol of the Bells.
Hm.
Das finde ich ja immer total fantastisch.
Stimmt.
Das ist für mich so richtig, spätestens dann bin ich in Weihnachtsstimmung. Da der Film irgendwie auch am Heiligabend um 20.15 Uhr kommt,
genau,
ist das ein sehr, sehr später Zeitpunkt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber das ist wirklich ultimative Weihnachts-Soundkulisse. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch auch John Williams.
Und auf jeden Fall weiß ich, dass der Film so erfolgreich war, dass er mittlerweile 5 Teile umfasst, das Kevin allein zu Hause Universum.
5.
Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, das ist der zweite Teil, den wahrscheinlich auch noch viele kennen. Dann gab es wieder allein zu Hause, das war bereits mit einem neuen Schauspieler. Dann gab es Kevin allein gegen alle und allein zu Hause der Weihnachtscoup aus 2012. Und letztes Jahr hat Disney Plus bekannt gegeben, dass sie jetzt ein neues Reboot starten wollen mit der Kevin allein zu Hause Reihe, um eine neue Generation halt für sich zu erschließen. Und das Ganze soll dann auf Disney Plus erscheinen. Ist aber noch nichts Genaueres bekannt, wer wen spielen soll. Ja, die anderen 3 Filme sind halt auch, glaube ich, niemandem groß bekannt. Sind nirgendwo groß erschienen, außer direkt auf DVD rausgekommen. Keine großen Einspielergebnisse gehabt.
Na gut, aber die werden auch zu Weihnachten irgendwo laufen.
Auf irgendwelchen kleineren Sendern bestimmt. Irgendwie.
Wollen wir noch ein paar Honorable Mentions?
Auf jeden Fall, ich habe mir noch 3, 4 aufgeschrieben.
Ja, na dann leg mal los.
Also, ich habe mir zum einen aufgeschrieben, ja, auch diese lustigen, über die wir schon gesprochen haben. Dann Das Wunder von Manhattan habe ich mir aufgeschrieben als ja auch Weihnachtsfilm schlechthin eigentlich. Wenn man einfach nur gute Laune, schön mollig warm sich einpacken will, draußen schneit und man schnappt sich eine Tasse Kakao, ist Das Wunder von Manhattan natürlich die richtige Wahl.
Ganz genau. Der alte Film ist richtig, richtig schön. Und dann gibt es ja irgendwie auch noch den aus den 90ern mit dem Mädchen, das Mathilda gespielt hat.
Genau.
Wo einem
den
ja irgendwie auch schon Nostalgie... Gefühle hochkommen und dem alten Opi von Jurassic Park als Santa Claus.
Ah ja, stimmt. War das ungefähr die gleiche Zeit, als die rauskam?
Alten Opi von, das ist ja auch irgendwie nicht sonderlich viel Respekt, was ich hier Schauspielern entgegenbringe.
Naja, er hat halt einen Weihnachtsmann gespielt, dann muss man schon Opi sein,
okay,
wenn man das ordentlich machen will. Außer man ist Tim Allen, dann geht's natürlich auch so. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Klaus, der kam vorletztes Jahr auf Netflix raus, wurde ziemlich hochgelobt, ein Animationsfilm, in dem es darum geht, wie die Geschenke eigentlich ausgeliefert werden. Und es geht eigentlich um den Postboten, der die Geschenke liefern will und sich aufmacht zur Weihnachtswerkstatt, um nachzufragen, warum es keine Geschenke gibt, glaube ich. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist grob die Handlung.
Das machen wir dieses Jahr auf jeden Fall.
Genau, den würde ich mir dieses Jahr mal zu Gemüte führen. Und als letzten Film, den ich mir aufgeschrieben habe, Die Hüter des Lichts. Denn Die Hüter des Lichts ist eine Geschichte von und mit oder über Jack Frost, der irgendwie in die Hüter des Lichts integriert werden soll. Das ist, der Osterhase ist mit dabei und der Weihnachtsmann ist mit dabei. Und ich glaube, das Sandmännchen ist auch mit dabei, genau. Und sie alle müssen sich gegen eine größere Macht verbünden, um Weihnachten... Nee, ich glaube nicht unbedingt Weihnachten zu retten, aber...
Ich weiß auch nicht mehr, worum es geht,
den
ehrlich
Winter,
gesagt.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber es war schön.
Ich erinnere mich daran, dass ich den Film so gut fand, dass ich dann doch etwas emotional geworden bin. Und allein deswegen sollte ich den hier auf jeden Fall erwähnen als guten Weihnachtsfilm.
Ich finde, das ist ein schönes Stichwort. Aber bevor ich meinen letzten Film erwähne, wollte ich auch nur noch mal sagen, Beatrix Potter oder Die zauberhafte Welt der Beatrix Potter ist ein wirklich schöner Film. Es geht um... die Illustratorin und Kinderbuchautorin Beatrix Potter, die vielen vielleicht bekannt ist als die Autorin von Peter Hase. Und ist eine sehr unkonventionelle Frau gewesen. Die hätte man damals wahrscheinlich als Spinster bezeichnet, also eine unverheiratete ältere Frau. So um die 28 und unverheiratet.
Ältere Frau.
Und die noch bei ihren Eltern lebt und irgendwann eben anfängt, tatsächlich ihr eigenes Geld zu verdienen mit ihren Kinderbüchern. Und sie verliebt sich dann in ihren Herausgeber oder Verleger und heiratet ihn dann. Nein, sie heiratet ihn vielleicht nicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall halt mit 39 Jahren geht es dann endlich los mit einem vortrefflichen bürgerlichen Leben. Aber sie ist einfach sehr, sehr unkonventionell. Und das ist eine total schöne Geschichte. Und dann gibt es noch den 1980 gedrehten Film Der kleine Lord mit Alec Guinness in der Hauptrolle des Lords Flunderoy. Okay. Flubberoy.
Es muss Flubberoy sein.
Es muss Flubberoy gewesen sein. Genau, ist auch eine total schöne Geschichte. Es geht um einen amerikanischen kleinen Jungen, der verwandt ist mit diesem Flubberoy-Lord und der nun seinen Opa besucht und irgendwie sein Herz komplett umkrempelt. Ist auch so ein bisschen von der Erzählart ein bisschen Mr. Scrooge-ig. Hm. Jemandes Herz erwärmen durch Kindheit oder Geister. Genau, und ich hätte auch die Hüter des Lichts erwähnt, einfach nur, weil ich das damals sehr schön fand, wie du den Film, wie du auf den Film reagiert hast. Und da geht es um Jack Frost. Das ist so quasi der amerikanische Winter oder die Personifizierung des amerikanischen Winters. Und
es spielt da auch so ein bisschen den Rebell in der Gruppe. Ne? Er ist so der, der sich nicht einpassen will, der sein eigenes Ding machen will in dem Film.
Das kann sein, ja.
Und muss dann halt irgendwie sich in die Gruppe integrieren, weil Teamwork ist das, was die Leute voranbringt.
Ja, und Liebe und so.
Ja, das kopiert irgendwie immer mit rein.
Genau, das russische Pendant ist Väterchen Frost.
Mhm.
Und ich schaue mir sehr, sehr gerne zu Weihnachten Väterchen Frost oder Abenteuer im Zauberwald an. Eine DEFA-Verfilmung von 1964. Und es sind sehr, sehr viele russische Märchen, die dort alle zusammengewoben wurden. Es geht um Nastjenka. Ist ein bisschen in Richtung Aschenbrödel. Also es ist ein junges Mädchen, das viel im Haus putzen muss und eine böse Stiefmutter hat und eine böse Stiefschwester.
Mhm.
Und sie wird im Wald ausgesetzt und begegnet dann Väterchen Frost, der sie aufnimmt und das, glaube ich, ihr schön macht. Und es geht um Ivan, einen totalen Prahlhans, der aber das Herz am rechten Fleck hat und aufgrund einer Begegnung mit einem Fliegenpilz im Wald in einen Bären verwandelt wird. Nastjenka und Ivan begegnen sich während der Geschichte immer mal wieder. Es kommt außerdem zu Begegnungen mit Räubern und der Hexe Baba Yaga. Alles ist total verwirrend, finde ich. Es passiert unfassbar viel. Die Kostüme sind schrill. Überhaupt die ganze Kulisse ist total schrill. Und der Film ist laut und schön und weihnachtlich und Märchen. Da ist einfach irgendwie alles dabei.
Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Film auf deiner Liste. Bist du durch?
Wenn du jetzt sagst, das Star Wars Holiday Special von 1978.
Das habe ich auch überlegt.
Hast du recht. Das habe ich auch ganz stark überlegt, ob ich das draufsetze.
Da gibt es ja aber auch ein neues, was wir uns auch noch anschauen können.
Das unbedingt.
Holiday Special. Nee, eigentlich vermisse ich ein bisschen Harry Potter auf deiner Liste.
Oh, stimmt, natürlich. Also es steht da auf jeden Fall drauf hier. Hier, Harry Potter.
Hier, Harry Potter. In diesen 5 Zetteln, die du vorgeschrieben hast, steht irgendwo auch
Harry Potter. Und Herr der Ringe.
Weil Harry Potter, also das sind diese typischen Filme, die man zu Weihnachten guckt.
Auf aber jeden Fall.
Nicht unbedingt Weihnachtsthematik haben. Bei Harry Potter noch eher, weil es zwischendurch auch irgendwann Weihnachten ist im ersten Teil. Bei Herr der Ringe jetzt nicht unbedingt.
Nee, aber die kommen ja ständig zu Weihnachten. Stimmt, das sind auf jeden Fall auch Filme, die man sich zu Weihnachten angucken kann.
Was man auch machen kann, sind natürlich etliche Horrorfilme, die zu Weihnachten spielen, wie beispielsweise Krampus, in dem es um das böse Monster zu Weihnachten gibt, der die Kinder bestraft, quasi der Knecht Ruprecht. Der amerikanischen Version oder nee, der urdeutschen Version, ich weiß nicht mehr genau, wo Krampus entstanden Gebiete. Ist, aber das ist der quasi, der die Rute rausholt und euch verprügelt oder euch auffrisst, so nach dem Motto, denn Krampus ist in dem Horrorfilm Krampus auf jeden Fall kein menschliches Wesen und geht auf die Jagd nach Leuten, die halt nicht so artig waren im letzten Jahr.
Ja, Weihnachtsfilme haben auch eine sehr gruselige Komponente. Ne? Also die Geister, die ich rief, habe ich ja schon gesagt, ist sehr gruselig. Überhaupt die zugrunde liegende Story der Weihnachtsgeschichte mit den Weihnachtsgeistern ist eine sehr horrorlastige Thematik. Und im Prinzip auch alles rund um Jack Frost und Väterchen Frost, denn das sind ja eigentlich auch sehr ambivalente Charaktere. Die bringen im Prinzip den Tod, den Schlaf. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es auch Wesen, die in diese Zwischenwelt gehören. Zwischen Tod und Winter und all das. Also Weihnachten hat, was das angeht, auch einiges an Horrorelementen zu bieten.
Ja, auch weil die Familie ja früher zusammenkam.
Und Kevin allein zu Hause ist ja...
Also das sowieso eine Horrorgeschichte schlechthin. Ja. Ja, wahrscheinlich auch, weil als die Märchen entstanden sind, ja, die Familien sich zu Hause getroffen haben, zu Weihnachten zusammengesetzt haben. Es gab halt kein Fernsehen, wenig Bücher und da hat man sich halt Geschichten erzählt, unter anderem dann halt auch Gruselgeschichten, wenn alle zusammen waren und daher...
Das ist zumindest unsere Interpretation.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau so war. Und mit diesen wissenswerten Worten würden wir euch jetzt wieder in die restliche Weihnachtszeit verabschieden. Macht euch noch ein paar Adventskerzen an.
Ja, schöne winterliche Gedanken. Genau. Esst ein paar Kekse. Ein
paar Mandarinen, die können nicht schaden.
Und schlürft ebenfalls einen Kakao.
Und kommt vor allem gesund durch die Weihnachtszeit.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr Weihnachtscontent habt, dann schaut doch mal auf unseren Netzwerkkanälen von How to Gourmet, Podcast Con Carne, Fix und Fertig, Fotos Made by Mene oder Carlotta Nordström vorbei. Alle auf Instagram.